Also, ich begrüße euch zu meinem Vortrag zur Datenanalyse einer, was ich vergessen hatte, thermischen Solaranlage mit Python. Hier freue ich mich, dass ich im großen Saal erzählen darf. Ich habe hier in Tübingen bei der theoretischen Astrophysik hier promoviert, bin dann hier quasi dann hängen geblieben. Ich mache jetzt schon Open Source, schon auch schon länger als es Linux gibt. Hatte damals angefangen mit Minix, solche Sachen wie Fleececomma Emulation. Dann habe ich mich um die Floating Point Bibliothek bei Linux früher gekümmert. Habe Perl und Python für den Xeon 5, ein Betriebssystem namens Epoch, mal mitmaintained, habe bei FlightGear mitgemacht und bin zusammen mit dem Daniel da hinten Maintainer von dem Tool MSKT Util, das eine Kerberos-Integration für Linux, eine Active Directory-Integration von Linux supportet. Bin Member bei der Apache Software Foundation, komme aus dem Projekt Apache BigTop, das ist eine Big Data Distribution, die also Hadoop und so ein Kram. Und im Moment arbeite ich als Software-Architekt und habe auch durchaus mit solchen Zahnrädern da zu tun. Allerdings geht es bei mir um das Internet-Backend von vernetzten Fahrrädern. Worüber ich hier aber jetzt berichten werde, ist über meine thermische Solaranlage, die ich zu Hause auf dem Dach habe. Und zum weiteren Verständnis habe ich mir gedacht, ich erkläre mal, was da eigentlich alles so drin ist. Vielleicht nicht alles so ganz klar. Also was man immer außen sieht, ist der Kollektor, der also die, habe ich noch nicht einmal eine Maus? Keine Maus. Das finde ich jetzt etwas irritierend. Hier ist die Maus da. Mache ich es halt so. Hier ist der Kollektor. Vielleicht kriege ich den auf dem Kram da hinten raus. So. Und so geht es jetzt besser. Den Kollektor, der ist auf dem Dach drauf. Also mein Dach zeigt nach Süden, hat auch ungefähr 45 Grad. Das war schon so. Das Haus nicht extra so gebaut. Da läuft eine Flüssigkeit. Das ist im Wesentlichen ist das Wasser da, mit wie heißt das Zeug? Glykol durch. Also sozusagen, wenn der Handwerker da ist und dann macht er die Öxis-Probe sozusagen wie am Bein. Die wird hier von einer der sogenannten Primärpumpe umgewälzt. Dann hab ich bei mir zuerst einen effizienten Wärmetauscher dazwischen, der das in einen Sekundärkreislauf reinspeist, der mit dem großen Puffer, nicht ganz so großen Pufferspeicher verbunden ist. Der Trick hier an der ganzen Geschichte ist, es gibt die Unterscheidung zwischen Topladung und Normalbetrieb. Die Idee ist dabei, wenn das Wasser, was hier reinkommt, erheblich heißer ist als der Pufferspeicher, ist es blöd, das Wasser unten zu mischen, damit das ein bisschen wärmer wird, sondern man wird das ganz heiße Wasser von oben her reinpumpen. Wenn das Wasser kälter ist als der Pufferspeicher da oben, dann tut man hier unten das Wasser ein bisschen anwärmen. Das ist so, man macht einiges für die Effizienz hier besser. Und dann ist da natürlich nochmal was im Wärmetauscher drin, weil das ist hier irgendwie ein schmutziges Dreckwasser. Und das geht dann eigentlich auf die Dusche. Und das ist jetzt eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung. Das heißt, da hängt jetzt auch quasi hier auch die Heizung dran und der Pufferspeicher kann auch von der konventionellen Heizquelle auch warm gemacht werden. Das muss ja nur so zu Verständnis, was man also hat. Also wir haben hier als aktive Komponenten hier mit zwei Pumpen einen Steller. Wir haben hier alle möglichen Messpumpe. Hier Messpunkte, sowas nennt man Vorlauf, das ist der Rücklauf. Und hier ist ein Ventil. So, die ganze Anlage ist, jetzt bin ich ja gerade irritiert, jetzt muss man wieder hier so gehen. Da gibt es, ist bei mir so aufgebaut worden mit dieser Universalregelung von der Firma Technische Alternative aus Österreich. Das ist im Prinzip, da ist es ein fertiges Modul, wo man Solaranlagen mit betreiben kann. Da kann man sozusagen auch ein bisschen die Parameter selber mit so einem kleinen Klickrädchen ändern. Das ist fertig und relativ einfach für einen Handwerker irgendwie irgendwas aufzubauen. Und das habe ich mir dann gekauft. Für dieses gibt es hier speziell so Datenblogger. Der ist eigentlich dafür gedacht, dass Handwerker, wenn sie das im Fehlerfall, das Ding an die Steuerung anschließen können und damit man eine Woche sozusagen Daten mitnehmen können und dann zu Hause mal untersuchen können, warum die Steuerung zum Beispiel Mist gebaut hat und nicht das gemacht hat, was es hätte machen sollen. Das ist also eigentlich für Problemanalyse da. Und dann gibt es natürlich ein schönes Programm, man rät schon, wo das laufen soll, WinSol, das visualisiert das ganze Kram. Hier ist ein Stecker, der ist sozusagen standardisiert von dem, das ist sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar ein CAN-Bus, auf dem das läuft. Und hier ist eine USB-Schnittstelle, die hat den, sozusagen, da gibt es, da kann man halt irgendwie ran, aber das ist irgendwie ein proprietäres Format. Und glücklicherweise hat sich hier jemand, der heißt irgendwie irgendwas mit Röhm, eine Webseite, der heißt römix.de und der hat ein Datenlogger-Interface für diesen Datenlogger geschrieben. Und der funktioniert eigentlich. Einfach so. Gut, und jetzt, wie lasse ich den Datenlogger laufen? Ich habe eine Synology Disk Station, so ein NAS. Das steht dankenswerterweise gleich direkt daneben. Und dann habe ich mir gedacht, dann loggt er doch auf diese Disk Station, die ist quasi immer an. Und da gibt es von Synology so ein SDK, mit dem kann man einfach Executables cross-kompilieren. Das gibt es also für normales Linux. Da unten habe ich die Befehle, das ist im Prinzip Update, Upgrade. Und dann im Prinzip den Compiler auspacken und das Programm auspacken und dann einfach kompilieren, fertig. Und das tut dann. Einfach so. Was ich jetzt unterschlagen habe in der Disk Station, ist die serielle USB-Emulation, was mit der das da gesprochen wird, ist nicht ist zwar als Modul da, wird aber nicht geladen. Man muss es also mit Insmod einfach mal laden, vor allem erstmal raten, welche Module dann eigentlich wirklich gebraucht sind, aber das ist irgendwie alles straightforward. Und dann habe ich ein kleines Skriptle geschrieben, so als Cronjob, schau, ob das Programm schon läuft. Wenn nicht, dann inserte ich die Kernmodule und starte das Programm und irgendwie lockt alle rein. Und das habe ich vor anderthalb Jahren oder so, 2015, irgendwann mal gemacht. Habe gedacht, irgendwann halte ich mal irgendwo einen Vortrag darüber und habe das Ding eigentlich vergessen. Lief einfach so. Ich habe mir nur mal einmal kurz die Daten reingeschaut, nach einem Monat und gedacht, hey, warum sind die denn so schräg? Warum sind es eigentlich so viele Daten? Ach egal, weiter. Gut, und das kommt dann solche Daten raus, was ich schon gesehen habe, da oben, der Header sieht irgendwie total bekloppt aus. Aber danach kommen dann die Daten so alle 30 Sekunden, wie ich es erwartet hatte. Und dann stehen halt viele Sensoren da. Ja, kriege ich nachher schon raus. Als ich mir das jetzt zur Vorbereitung diesen Cronjob nochmal angeschaut hatte, war dann der Facepalm da. Da fehlt hier beim PS, ich habe es rot gemacht, AOX. Das heißt, ich habe nicht gesehen, dass der Job schon lief. Das heißt, ich habe um 1 Uhr einen Job gestartet, um 2 habe ich 2 gehabt und um 24 Uhr 24 Programme, bis das Ding dann ausgeschaltet wurde und am Morgen, ich lasse es normalerweise um 5 Uhr oder sowas wieder starten, dann wieder angefangen hat. Das waren nicht 24, waren nur 20. Also ich habe irgendwie genau 4 Programme, die alle in die gleiche Datei und die alle aus der gleichen Schnittstelle lesen. Wir werden nachher auf das Problem dann kommen. Aber was ich hier im Prinzip dann habe, das habe ich schon mal gesehen, hier Vorlauf, Primär, Rücklauf, Puffer oben, Puffer unten, Topladung, das sind so im Prinzip die Signale, die ich habe und ich weiß auch noch, wie viel akkumulierte Kilowattstunden ich habe und wie viel Kilowatt das Ding momentan leistet. Das sind so all die Datenpunkte, die ich davon kriege. So. Also, das Vorverarbeitung ist eigentlich relativ einfach. Da sind irgendwie Leerzeichen in den ersten 2 Zeilen und die dritte Zeile kann weg. Das ist auch immer noch am einfachsten im schönen alten ehrlichen SED-Skript. Ja, also hier das minus E 2,3D heißt zweite, dritte Zeile löschen. Und 1S und so weiter, dieses hier heißt in der ersten Zeile Leerzeichen entfernen. Und das habe ich jetzt mal sozusagen, da sieht man es hier auch mit dem Fahrt, habe ich einfach erstmal alle. Ich habe die Daten natürlich kopiert, das sind nicht die Originaldaten, die schon mal runtergeholt und dann konnte ich dann einfach mal sozusagen. Dann habe ich jetzt mal CSV-Dateien. Gut, ich hatte mich Umfeld, weil ich auch schon sozusagen das auch mit schon vorher verwendet habe und so weiter, möchte ich es wieder weiter mit Python machen. Python Programmiersprache, eine relativ schöne Programmiersprache, mit der man quasi sehr viel alles machen kann. Es gibt ein spezialisiertes Datenauswertungstool, das nennt sich Pandas. Dann ist in der ganzen Mission, verwendet man meistens Jupyter Notebook dazu, dass ich das Ganze in webbasiert machen kann. Das will ich dann zeigen. Dann verwendet man aus Pandas, ist das schon quasi mit eingebaut, Matplotlib, eine Bibliothek zum automatischen Plotten, die sehr, sehr mächtig ist. Unten drunter ist NumPy, so zum großen Number Crunching, weil das werden wir hier brauchen, um die ein bisschen zu rechnen. Und dann habe ich jetzt auch mal Bouquet ausprobiert. Das ist ein sozusagen Ersatz für Matplotlib, mit der ich interaktiv Webgrafiken machen kann. Aber dazu mehr. Ja, überhaupt, woher kriege ich den ganzen Kram eigentlich? Also im Prinzip kann man natürlich in der Linux-Distribution sich sein Python installieren. Das Pandas gibt es meistens auch noch, aber danach fehlen einem dann so langsam die Zutaten und die muss man dann mit Pip installieren. Pip, das ist auch so ein Standardtool, das kommt mit der Distro dann mit. Und auch das funktioniert. Dann ist man allerdings meistens, hat man ein Problem, dass die Daten dann zu alt sind, dann muss man wieder einzelne upgraden, aber das ist machbar und dann ist man halt, hat man das Problem, dass man Hälfte von der Linux-Distribution hat und die Hälfte irgendwie selber installiert, muss man selber dann die Probleme damit besorgen. Bei macOS X gibt es ein Tool, also Paketmanagement, Homebrew. Das ist sogar erstaunlich gut, sozusagen hat als sehr aktuelle Quellen, kann man im Prinzip eigentlich alles, was wir brauchen, später sehen werden, einfach alles drin. Und unter Windows ist einfach schlicht und ergreifend mühselig, das Zeug zusammenzukramen. Da gibt es ein sehr schönes Tool, Software von der Firma Continuum Analytics, die ihr Brötchen mit Datenauswertung verdienen. Anaconda, das ist im Wesentlichen eine Python-Distribution, wo alles schon drin ist mit dem Paketmanagement und Updating und hier und, hier und da. Und das gibt es für Windows, für Mac und für Linux. Und einfach, das sind dann zwar 500 Megabyte, die kippt man dann auf seine Festplatte, packt sie aus, aber da ist dann einfach alles drin. Punkt. Fertig. Das ganz Hübsche ist, wenn man irgendwo in so einem Company-Netzwerk ist, Harald, du weißt wo, dann wird man von solchen HTTP-Proxys genervt, die auch irgendwelche Ex-Kollegen mitverbrechen. Das Problem ist, PIP kann nicht immer so richtig mit Reverse-Proxys und in Conda haben die das alles richtig hingebracht. Das funktioniert auch hinter einem Reverse-HTTP-Proxy einfach so. Schlicht und ergreifend, das ist immer das Tool der Wahl, wenn man irgendwie in so einem Company-Netzwerk mal Python-Datenanalyse machen möchte. Und es gibt dann immer zwei Versionen, die Python 2 und die Python 3 Version. Wenn man neu damit anfängt, nimmt Python 3, ist einfach mal ein Ratschlag. Python 2 nur für die Leute, die auf irgendwelchen antiken Code weiter maintainen müssen. Gut, und jetzt zeige ich mal, wie das jetzt gerade ist. Das Beispiel erstmal einlesen. So, dazu nehmen wir eine ehrliche Shell. Hier, Shell. Ich bin schon praktischerweise im richtigen Verzeichnis und dann liegen diese IPYBs in B, das sind die iPython-Notebooks, schon rum, die ich dann haben will. Meine Daten liegen hier, zeige ich jetzt hier gerade nochmal. Also das ist hier das kommt von dem Tool dann schon so. Also das Jahr und der Monat. Und das ist jetzt so das Erste. Ich habe im August 2015 auf der Lehre angefangen. Und dann sieht es halt einfach so aus. Ich habe hier schon die ersten zwei Zahlen rausgemacht. Und diese Striche sind Werte, die nicht da sind. Ja, sozusagen das liegt aber auch daran, das sind halt sozusagen, ich habe hier aus der ganzen Sensorik, weil diese Steuerung kann auch viel mehr als das, was ich jetzt bei mir haben kann. Das sind Ausgänge, die nicht belegt sind oder Eingänge, die nicht belegt sind. Ihr beschreibt halt einfach Striche raus. Und ich werde die dann auch schnellstens gleich beim Einlesen auch gleich eliminieren. So, jetzt starten wir das Ding. Das geht dann, wenn das, hier ist mein Anaconda. Hier, da sind alle möglichen Programme schon da. Ich habe das ins Pfad genommen und dann hier einfach Jupyter Notebook aufschreiben. So, als Tipp, was so ein, also zumindest auf dem Mac ein Problem ist, diese Environment-Variable Browser sollte man auf Open setzen. Das heißt, das Kommando zum Browser starten ist Open. Sonst funktioniert der nächste ganz nicht so ganz so schön. Weil der ruft das Kommando Open dann auf, um das Ding gleich im Browser zu starten. Jetzt habe ich also im Prinzip hier ein File-Menü, wo ich hier meine Daten sehe, mir auch Files haben kann und ich habe solche Notebooks. Man kann jetzt auch einfach hier New, Python 3 und dann schon mal rechnen 1 plus 1. Wenn man hier Return drückt, dann passiert erstmal nichts, wenn man es ausführen muss man mit Shift Return. So, und dann sieht man hier 2 und dann kann man auch hier Variablen schreiben, a ist gleich 3 und dann hier print a und dann ist jetzt 3 und dann kannst du hier a ist gleich a plus 1 und dann nochmal a ausgeben und dann kommt 4 raus. Also sozusagen, das ist so, funktioniert wie so eine Kommandozeile. Aber das Hübsche ist, man kann ja auch noch wieder nach vorne gehen und sich das dann korrigieren und dann kommt dann 5 raus. Also sozusagen ist einfach sozusagen so wie so ein Notizbuch. Das Hübsche ist auch noch, man kann hier einen Markdown reinmachen, man kann Tech reinbauen und Grafiken, das werden wir dann nachher zeigen. Aber dieses hier ist jetzt erstmal hier Ende. Das stoppen wir mal wieder und jetzt lesen wir mal hier ein. So. Ich fange das Ding nochmal ganz von vorne ein. So, also hier habe ich, lese ich, also das ist so ein Produkt, der dann quasi immer der gleiche sein wird. Hier, ich nehme die verschiedenen Module in Pandas, werde ich hier reinlesen. Pandas, NumPy, Matplotlib, dieses PLT-Kommando brauche ich dann nochmal. Hier sieht man mal einmal, dass ich hier mal so ein Meta-Kommando noch einbaue, dass ich so schaue, sozusagen, wie lange das Kommando braucht. Und es gibt hier ein wunderschönes Programm, Modul im Pandas, das heißt read.csv und das ist ein Schlag mich tot für alles CSV-ähnlichen Dateien, da kann ich alles einlesen. So, und da hat die Dokumentation ist auch dementsprechend umfangreich. Ihr seht hier sozusagen, was man da eigentlich alles einlesen kann. Manchmal, wenn es ein einfaches CSV ist, braucht man eigentlich fast gar nichts angeben. Aber hier ist natürlich schon, das war ein bisschen besonders, hatte Strichpunkte drin, waren die Minus Minus drin, ich musste Spalten ausblenden und so weiter. So, was ich jetzt hier alles, habe ich mir natürlich mühsam zusammengekuschelt. Also hier vorne ist der Pfeilplatz, einer der Pfeilnamen, die Separatoren gebe ich an, diese Not in Number Values, also nicht da, musste ich mal angeben, dass diese Minus Minus, dass ich mir, wenn ich falsche kaputte Zeilen drin hatte, soll ich dann einfach drüber gehen und nicht einfach irgendwie abbrechen. Dann irgendwelche Leerzeichen möchte ich übergehen. Es kommt später noch, ich habe keinen Index da dran. Dann ist hier was ganz Cleveres, wenn man sich jetzt das nochmal anschaut im File. Hier vorne steht hier ein Datum und da eine Zeit in den ersten zwei. Und ich will ja im Prinzip eigentlich eine Zeitreihe haben. Das heißt, ich möchte da sozusagen nach dieser Zeitung später nach alles sortiert haben. Das heißt, ich möchte dieses hier gleich automatisch sozusagen in einen Index überführen, dass ich fortlaufend die Daten danach habe. Und hier gibt es das, dass ich die ersten zwei Spalten zusammenfasse und daraus ein Datum generiere. Ja, das ist ja nicht nur eine Uhrzeit und Datum, sozusagen, das ist wirklich Date Time. So, und dann muss ich sagen, dass es die deutsche Notation ist, also nicht die amerikanische, also der Tag vor dem Monat steht. Das sind ja Amerikaner, deswegen ist ja erstmal was Besonderes. Und dann sage ich auch noch, welche Spalten ich davon überhaupt haben will. Und dann habe ich jetzt hier, wenn das zum Vorführen nicht so lange dauert, habe ich gesagt, lesen wir jetzt mal 20.000 Zeilen ein davon. Nicht alles, aber ich demonstriere jetzt hier gerade nur. So, okay, und das habe ich da oben nicht ausgeführt. Also das erste ausführen, dann das zweite ausführen und jetzt liest er das gerade ein. Da sieht man hier, dass noch Sternchen drin war. Und dann kann ich mir mit head, ich habe das ja der Variable data zugewiesen, mir anschauen, sozusagen wie das jetzt aussieht, damit mir das dann gleich so richtig schön formatiert. Da sehe ich die Datum und das da vorne ist der Index, der erste, zweite, dritte, vierte. Hier sind die verschiedenen Sensordaten, Das sind irgendwie hier Grad Celsius. Gut, irgendwelche Drehzahlen und irgendwie Kilowattstunden, die am Anfang drin waren. Gut, und dann kann ich mir auch den letzten anschauen. So, und dann sehe ich, das ging halt bis hier 4 Tage lang, habe ich hier 20.000 Zeilen gemacht. So, und jetzt kommt das, der Punkt, jetzt mache ich da daraus eine Zeitreihe. Das heißt, ab jetzt Set-Index, ich habe jetzt einen Index gemacht und ich füge mal gerade eine Zeile hier hinzu und jetzt machen wir mal Data-Head. Und ihr seht ihr, dass da vorne waren 0, 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt verschwunden und steht jetzt hier die, na, ist die Datumzeit plötzlich hier da vorne drin. Das heißt, ich würde sagen, das ist jetzt wie bei einer Datenbank. Der Index ist das, die automatische Sortierung da. Also wenn da jetzt Zeiten drin waren, die irgendwie andersrum waren, sind die plötzlich jetzt so rum. Der hat jetzt automatisch die ganze Sortierung gemacht. Gut. Und ich habe ja gesagt, ich habe so viele Daten erzeugt. Da liefen viel zu viele Programme, die gleichzeitig auf die serielle Schnittstelle liefen und dann auch noch geschrieben hatten. Da haben wir sozusagen, ist einiges kaputt gegangen. Gut, was mache ich jetzt hier einfach? Ich hier nehme diese Zeiten und gruppiere die mit dem, mit diesem Konstrukt Time Grouper, kann ich nach Frequenzen, also nach einer Stunde, so suchen und zähle, wie viele Datensätze ich pro Stunde habe. Wandle das wieder in dieses Data-Frame-Konstrukt an, rename hier noch was und plotte das mal. So, das sieht also aus. Ich habe hier bis 7 Uhr, also habe ich es bis 7 Uhr ausgeschaltet gehabt, das Gerät. Dann hatte ich 100 Einträge pro Stunde, also es sollten eigentlich 120 sein. Nämlich 60 Minuten mal 32 Sekunden, also 120, habe ich 116 Zeilen gehabt und dann hier 240. Und dann merkt man, oh, das skaliert nicht mehr so hoch, weil ich wahrscheinlich irgendwie Concurrency-Probleme hatte. Und am Schluss sieht man sogar, das geht ja auch wieder runter. Sozusagen irgendwann war das dann so schief, dass es sozusagen nur noch mit Concurrency-Problemen auflösend war, dass er kaum mehr dazu war, kam eigentlich zu loggen. Aber es waren immer noch mehr als 120 Samples pro. Aber so, und das Hübsche ist, da ist Plotten gleich eingebaut, das sieht dann so aus. Ne? Also das ist, da sieht man hier, so 120 hätte eigentlich haben sollen. Und ich habe hier so sehr unterschiedlich viele Datenpunkte pro Stunde, was natürlich zur Datenauswertung nachher völlig ballaballa ist. Das heißt, ich muss die Daten irgendwie mal loswerden. Und was man zum Beispiel machen kann, zum Beispiel eine der Möglichkeiten, resamplen. Alle die ganze Daten auf 30-Sekunden-Basis, das was ich eigentlich haben will, und man nehme den Mittelwert, wäre eins der Möglichkeiten. So, und gebe das gleiche nochmal aus und dann sehe ich, okay, ich kriege dann schon mal zumindest nahezu, also sonst hier sind offensichtlich Lücken drin, wo er wirklich mal eine ganze Minute lang keine Daten hat oder mehr als 30 Sekunden, da kann er nichts machen, aber ansonsten kriege ich hier sozusagen mal ordentliche Daten hin. Das war jetzt so einfach mal so als sozusagen das erste Mal sozusagen, wie man die Daten jetzt vielleicht doch mal in ein ordentliches Funktionierformat kriegen kann. Gut, das ist alles das, was ich hier gerade gesehen habe. Also das wichtige Punkt hier, was wann das verwendet, was man hier sieht, das sind sogenannte Data Frames. Das sind Sachen, die haben einen Index, das ist horizontal zu sehen. Also ich kann sozusagen haben eine Sortierung, wo ich dann direkt reingreifen kann. Ich muss nicht erstmal von vorne lesen, sondern ich kann direkt in den Datensatz reingreifen und ich habe Spalten. Ich kann auch direkt in eine Spalte raussortieren. Das ist sozusagen das so ein Konstrukt, das haben sich von der Programmiersprache R abgesehen. Ist sehr mächtig und wird dann im Prinzip überall in der Datenauswertung verwendet, sowas. Und ja, genau. Und Matplotlib und genau, da habe ich dann so. Gut, das habe ich schon gezeigt. So, und jetzt wollen wir das mal importieren. Ich habe schon gesagt, das dauert lange und ich bin dann ein bisschen ungeduldig, habe gedacht, während ich dann darauf gewartet habe, oh, kann ich das auch irgendwie vielleicht parallelisieren? Und da gibt es in Python das, die Module in neueren Pythons, nennt sich Multiprocessing. Das heißt, dass Python kann zwar kein Threading oder jedenfalls nicht vernünftig, aber es kann sich selber vervielfachen und dann über die Interprozesskommunikation Daten austauschen. Das ist also mehr oder weniger, funktioniert einfach so. CSV-Format zu parsen ist sehr aufwendig. Aber man kann das jetzt zum Beispiel Multiprocessing hier, auch selbst der Laptop hat hier zwei Cores und damit vier Threads, kann man also vier Dinger gleichzeitig einlesen lassen und die dann zusammen ausgeben. Und dann gibt es das Format HDR5. Das ist, kannte ich eigentlich aus dem CAE heraus. Das ist ein sehr kompaktes und extrem schnell lesbares Format. Hat auch den Vorteil, das kommt hier jetzt nicht zum Tragen, man kann zum Teil auch so parallel draus lesen und parallel reinschreiben. Verwende ich jetzt aber nicht. Und sozusagen ist es auch erheblich kompakter als die CSVs, weil es natürlich binär gleich reinkodiert. Und dazu habe ich mir dann halt ein kleines Skript geschrieben. Im Wesentlichen ist es hier Read One File, der erkennt dann vielleicht die Zeile wieder, die ich vorher verwendet habe. Hier mit dem Pool 4 kann ich mir sozusagen einen Pool von vier Workern definieren und dann mit Map den Pool auf meine Funktionen mappen, der dazu führt, dass ich das viermal parallel mache. Ist eigentlich alles nicht so wichtig. Dann habe ich den Index noch gesetzt und habe das Ding einfach in Solar H5 abgespeichert in dem HDFS-Format. Fertig. Das läuft ungefähr, lass mich mal überlegen, 5 bis 10 Minuten, ich weiß gar nicht mehr, um die ganzen Daten einfach mal einzulesen. Und dann habe ich sie jetzt mal und muss sie nicht immer wieder aus dem CSV lesen. Da habe ich jetzt aber noch keine Daten rausgeschmissen, das sind einfach die Rohdaten übernommen und habe nur den Index drauf gemacht. So. Und genau, bin dann eigentlich dann glücklich damit. So, und jetzt zeige ich mal, wie man mit Bouquet da arbeiten kann. Ja, also ihr seht schon, Dokumentation gewöhnungsbedürftig, also das ist vielleicht noch ein Euphemismus. Ja. Okay, ich will hier ein bisschen Aha ab, das werde ich erstmal löschen. So, also man... Bouquet, der Witz an dem Bouquet ist, ein Teil der Daten werden in JavaScript rübergetan, dass er sozusagen das JavaScript rendert. Das also Matplotlib liefert Bilder, also PNGs oder SVGs. Bouquet rendert das Ganze einfach in JavaScript. Und damit sind auch die Daten dann auch interaktiv zu manipulieren. So, im nächsten Schritt lese ich einfach das HDF5-File ein. Und hier ist ein bisschen Data Cleaning. Ich schmeiße Daten raus, die irgendwie undefiniert sind. Dann in der letzten Spalte, das ist jetzt was, ist jetzt Wissen, dass ich jetzt reinstecke. Wenn da hinten nicht was drinsteht, was größer 5000 ist, muss die Datensatz kaputt sein. Die schmeiße ich auch gleich weg. Und dann resample ich gleich, indem ich immer den ersten Wert aus allen 30 Sekunden Folge nehme. Damit schmeiße ich auch schon mal viel Daten weg. Also das sind hier 3.400.000 Zeilen, die ich hier drin hatte und jetzt sind es nur noch knapp 2 Millionen Files. Also ich habe dann 50% Schrott drin gehabt. Hätte ich mir sparen können, aber ihr seht, es geht auch schnell weg. Ne? Also gut, jetzt sind wir da. So, und jetzt möchte ich eigentlich mal, dass das Einfachste ist, so, jetzt schauen wir uns mal an, das ist die einfachste Form. Genau, das ist jetzt, wie man einfach mit, ich will einfach mal anschauen, ob die Kilowattstunden monoton steigen sind. Das heißt, ich mache mal einfach Plot und dann sieht man hier unten, ist von September 15 bis Mai 17, als ich vorbereitet habe, habe ich im April aufgehört, die Daten rüber zu kopieren. So, und da sehe ich die jetzt ja alle auf einmal. So, was ich jetzt hier machen kann, ich kann jetzt hier reinzoomen. Ich kann aber auch einen Box zumachen, kann ich das hier genauer anschauen. Und dann ist da unten immer noch, ja, das sieht man hier so schlecht, da unten sieht man immer noch schön das Datum. Also der kann sozusagen jetzt wirklich dann so interaktiv kann man die Daten anschauen. Das ist natürlich bei sowas jetzt relativ uninteressant. habe ich mir gedacht, dann nehmen wir doch mal die Daten vom Kollektor oben. Ne? Die sind natürlich dementsprechend so, sind völlig Datenunfug. Aber jetzt kann man zum Beispiel mit dem Realzoom, nicht mit dem Realzoom, mit dem Boxzoom, natürlich mal reingehen und sich mal ein Schnipsel mal anschauen. Und hier sieht man dann wirklich hier pro Tag, wie das Ding hochgeht, runtergeht und ihr seht sozusagen, hier geht es bis 90 Grad. Ihr habt gesehen, ich bin in den unteren Bereich gegangen. Also die Temperatur im Kollektor geht bis 140 Grad. Jetzt fragt ihr euch mal vielleicht, was soll denn der Quatsch? Es ist so, der Pufferspeicher wird bis 90 Grad hoch erhitzt und danach gibt es eine Endabschaltung, eine Ausschaltung, eine Notabschaltung und danach verdunstet quasi die Kollektorflüssigkeit und das geht dann bis 140 Grad, bis das Zeug verdunstet ist und dann ist er quasi nicht mehr da. Denn das ist alles als gasförmig in dem Ausgleichsbehälter drin, bis es dann irgendwann wieder kalter wird und kondensiert ist und dann geht es wieder runter. Und dann, wenn er dann wieder zufälligerweise der Pufferspeicher schon wieder unter 90 Grad ist, dann heizt er vielleicht nachher noch ein bisschen nach. Und hier sieht man aber jedenfalls sozusagen, wie die Temperatur hier immer mal schön hoch runter geht. Zum Beispiel, das war ein Tag, da hat die Sonne nicht geschienen. Da ist so ein bisschen aus der Umgebungstemperatur ein bisschen hochgegangen, aber sonst ist da nichts passiert. Gut, ja, das war jetzt mal okay. Diese Dokumentation von Bouquet ist gewöhnungsbedürftig. Wie im vorherigen Vortrag hat man gehört, API sollte stable sein. Das trifft auf Bouquet definitiv nicht zu. Da werden lustig Funktionalitäten, wichtige Funktionalitäten, plötzlich einfach entfernt. Und man muss mühsam irgendwo eine Release Notes suchen, wo dann drin steht, ach, diese Funktionalität wäre sowieso nicht so richtig gut gewesen und Sie wollen ja jetzt eine 1.0er-Release machen und das würden Sie jetzt nicht hinkriegen. Sie würden das jetzt in ein anderes Paket auslagern, optional. Das wäre jetzt dann nicht mehr im Standardumfang drin. Es würde aber noch funktionieren. Diese Bibliothek ist natürlich jetzt dadurch, dass Sie die Dokumentation entfernt haben, auch nicht mehr dokumentiert. Sie funktioniert nur noch zufälligerweise. Und Sie empfehlen, was anderes zu verwenden, HoloViews. Und das war ist ein... Die HoloViews ist die Wucht in Tüten, aber als ich gemerkt habe, also ich habe das Bouquet, wollte ich noch weiter aufbrezeln, jetzt eine Woche bevor ich jetzt den Tübingsvortrag gemacht habe, ich lerne jetzt nicht nochmal eine neue Framework da. Also es war vorher, konnte ich noch viel mehr machen damit, aber die haben im Prinzip den High-Level-Layer vom Datenauswertung einfach entfernt. Das ist nur noch der Mid-Layer da. Und damit kann ich eigentlich nur noch solche Linien malen und alles Charting. Und alles, was da ging, ist einfach weg. Und dafür ist ein HoloViews da, dass wohl das Ganze alles in JavaScript umgebastelt wird, wo ich dann Bugs im Jupyter-Trigger und im Browser Overflows kriege und so weiter. Nee, also, wie gesagt, reicht mir jetzt. Es gibt übrigens eine Konkurrenzveranstaltung, habe ich dann kennengelernt. Plotly heißt es. Klingt sehr vielversprechend, war ursprünglich mal eine kommerzielle Software, die geopen sourced wurde, kann man auch mit Pip jetzt inzwischen nachinstallieren, ist auch bei Anaconda dabei. Das sieht mir ziemlich gut aus und ist sozusagen würde ich eigentlich heutzutage empfehlen. Aber ich hatte mir jetzt echt in der Woche keine Lust, mir jetzt noch ein paar neue Frameworks anzutun. Gut, das war jetzt okay. Das habe ich gezeigt. So, jetzt machen wir mal die Auswertung, wie es eigentlich dann mit Matplotlib geht. Ich musste übrigens lernen, dass Peter, als das war, hat das Matplotlib vor 2 Jahren hier schon mal gezeigt.
So ist das und das Anaconda auch.
Ja, sozusagen, was gut wird, das erzählt man mehrmals. Gut, gleicher Prolog, wieder einlesen. Achso, ich will hier nicht spoilern. Nochmal von vorne. Einlesen, resamplen und hier kommt schon gleich die gleiche Grafik nochmal raus. Also das ist jetzt keine große Überraschung. Ne? Aber man kann natürlich jetzt auch ein bisschen was anderes machen, zum Beispiel Scatterplots. Und da geht dann echt der Punk ab. Hier, was habe ich jetzt hier gemacht? Jetzt mal schauen, ob ich das hier ganz kleiner kriege auf die. Um ein bisschen zu verstehen, wie die eigentliche Anlage funktioniert. Hallo? Okay. Habe ich hier den Temperatur unten gegen Temperatur oben im Pufferspeicher aufgetragen und die Temperatur ist am Kollektor mit der Farbe kodiert. Also, es ist natürlich typischerweise so, dass es unten kälter ist als oben. Deswegen haben wir das hier, hier sozusagen, da Nullpunkt ist irgendwie da unten, also hier irgendwie oberhalb der 45 Grad gerade. Was da los ist, also da seht ihr kaum, da ist ein Punkt unten. Ja gut, ist irgendwie ein Messfehler vielleicht. Aber vielleicht lag es genau auf der Karte, wer weiß nicht. So, also, und dann sieht man, also, dass der untere Temperaturbereich geht von irgendwie 28 Grad bis ungefähr 80 Grad. 80 Grad ist die Endabschaltung. Also das Ding soll natürlich nicht richtig kochen im Pufferspeicher. Wäre zwar möglich, aber das ist dann irgendwann mal blöd mit dem ganzen Wasserdampf und so. Und die obere Temperatur geht natürlich, hier geht ja sogar gerade bis 90 Grad. Also sozusagen hier irgendwo, also das hier oben, die Abschaltung ist bei 90 Grad. So, und man sieht hier sozusagen, dass dieser Temperaturbereich hier, dass es oben sehr heiß ist und unten sehr kalt. Das ist, so ist so gedacht, dass wir sozusagen gerade im Winter, wenn wir sozusagen nur relativ wenig Energie eingetragen haben, dass der Pufferspeicher nicht komplett aufgeladen ist, ist er oben sehr viel heißer als unten. Das ist genauso gedacht und ich hole mir das Wasser auch nur quasi aus dem oberen Bereich ab. Der Rest ist einfach nur Puffer. Aber je mehr heiß es wird, desto mehr gleichen die sich an. Und man sieht natürlich auch, dass es sozusagen, wenn es hier oben sehr heiß war, das heißt, in der Endabschaltung war, dass dann auch der Puffer auch komplett aufgeladen war. Das heißt, die ganz roten Dinger sind ja auch wirklich nur hier ganz hier oben. Das gehört auch so. Und dieser Bereich hier ist der Winterbereich, sozusagen, wo ich sozusagen hier als Betriebstemperatur, glaube ich, so 60 Grad, das ist eine sehr grobe mechanische Steuerung für die Heizung drin, hier ungefähr bei 60 Grad habe, wegen den Legionellen. Dankeschön. Sozusagen, wenn wir da 60 Grad drin haben und das ist hier der normale Winterbetrieb, wo der Puffer dann da unten ist normalerweise und oder hier sich in dem Bereich abspielt. Sozusagen so eine Auswertung macht halt auch einfach mal Sinn und ich fand das also schön, dass man einfach im Prinzip, was musste ich machen? Ich musste resamplen, habe ich jetzt auf eine Stunde, ich habe nicht alle Datensätze genommen, musste hier eine Color Map definieren, da gibt es eine, die heißt schön Cool Warm. Das passt hier dazu, eine Figur einstellen und dann einfach Scatterplot von X gegen Y mit der Color und da hier was die Common Axis nehmen, F-Figur Common Axis und die Color Map definieren und dann kommt sofort zum gleichen ein Scatterplot raus. Da muss ich sagen, da war ich irgendwie fasziniert, wie einfach und wie schön das geht. So, ja, das war der Teil, also Scatterplots und das Ganze ist auch noch anders einfach so eingebaut. So, jetzt kann man ja auch mal mit der Zeit rumspielen. Wir haben ja so einen Zeitindex. So. Gut, das wieder einlesen der Daten, das ist das Gleiche. So, da sieht man dann hier auch nochmal die Datentypen, die ich hier also sozusagen in dem File drin habe. Also T-Collector, Puffer, oben, unten und so weiter. So Anlage Kilowatt, Kilowattstunden. So, und was mache ich jetzt hier? Da sorge ich dafür, dass ich sage, ich bin hier, der hat auf lokale Zeitzonen, also mitteleuropäische Zeit, CET, mit Sommerzeit, die Daten ausgegeben. Das war jetzt nicht irgendwie UTC oder sowas, sondern wirklich mit Zeitzonen. Also ich muss irgendwie mal umrechnen, wenn ich jetzt über mehrere Monate hinweg, vor allem über Monat oder März oder August, März oder Oktober hinweg Daten mit protokolliere. Sage ich, bin hier in der CET-Timezone und ich möchte das zum Beispiel nach UTC konvertieren. Jetzt wird es leider, funktionierte da irgendwas nicht so richtig, deswegen habe ich mich einfach hergegangen, habe dann wieder die eine Stunde abgezogen, damit ich wieder in unserer normalen Zeitzone ohne Winter- und Sommerzeit drin bin, also in der sozusagen der wahren Zeit, dass also mittags die Uhr, die Sonne ungefähr mit 12 im Zenit steht, ungefähr. Dann muss ich das Timeslot lokalisieren wieder ausschalten. Also das heißt, ich habe jetzt einfach mal die Sommerzeit mal rausgerechnet aus dem ganzen Datensatz und dann jetzt dann resampled und die ursprünglichen Daten sind hier immer noch da. Und jetzt gehe ich her und nehme hier aus dem Index die Stunde, nur die Stunde raus. Damit habe ich sozusagen die Uhrzeit von jedem einzelnen den Stundenanteil der Uhrzeit von jedem einzelnen Datenpunkt und hier definiere den Monat von jedem Datenpunkt und plotte den einfach mal. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht, ich habe den nicht ausgeführt. Ne? Ja. So. Und Trommelwirbel und habe das hier mal ausgegeben und jetzt einfach hier habe ich hier die Kollektortemperatur gegen die wahre Stundenzeit. Man sieht hier aber bei 11 und 12 Grad haben wir hier so die höchsten Werte und danach geht es wieder runter. Und das sieht dann auch so richtig schön aus, also sozusagen, dass die Temperatur hier mittags irgendwo am höchsten ist, wie es eigentlich auch erwartet ist. Hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich sozusagen, das ist ja jetzt hier auch gemittelt, dass ich hier so sehe, dass sie weit über 100 Grad ausgeht, aber im Winter wird es halt einfach nicht so warm, dass der endabschaltet. Und dann manchmal ist es viel kälter, also im Mittel ist das offensichtlich, bleiben wir dann noch unter 60 Grad. Und ich hätte gedacht, ich hätte hier einen viel längeren Bauch, aber offensichtlich spielt das jetzt nicht so rein. Gut, weil gesagt, ja gut, das ist jetzt nicht so spannend, machen wir was anderes. Wir überlegen uns, wann scheint eigentlich die Sonne? Ja, oder andersrum, was ist die notwendige Bedingung dafür, dass es im Kollektor über 45 Grad ist? Das ist, dass die Sonne scheint. Habe ich jetzt einfach mal gesagt, Sonne. So, und er hat jetzt das hier, die Sonnenstunden pro Monat gezählt. Und dann habe ich mir angeschaut, wie lange läuft die sekundäre Solarpumpe. Die primäre hätte ich auch nehmen können, aber habe halt die genommen. Und habe die beiden Spalten zusammengesetzt. Das kann man mit diesem Concat machen. Und habe das Verhältnis dieser beiden pro Monat angeschaut. So. Was bedeutet das jetzt? Jetzt sieht man hier noch auf der waagrechten Achse ist weiterhin meine Monate und sehe hier das Verhältnis von Sonnenscheindauer zu meine Pumpe läuft. Andersrum, meine Pumpe, Sonnenscheindauer doch zu meiner Pumpe läuft, auch genauso. Und sehe hier, dass wir eigentlich praktisch immer deutlich über 1 sind. Bis sogar fast 2,4. Das bedeutet ganz klar, dass sozusagen die Heizung zur Hälfte der Sonnenscheindauer leider gar nicht läuft. Warum? Weil sie überladen ist, weil mein Pufferspeicher nicht so klein ist. Ne? Kriegt man jetzt so einfach mal raus. Ne?
Läuft eine Pumpe kontinuierlich oder so im Intervallbetrieb?
Die läuft dann immer sozusagen, sobald die Regelung macht auf. Und dann läuft die kontinuierlich, bis sie fertig ist.
Okay. Unsere läuft nämlich nur so eine halbe Minute und schaltet dann gleich wieder ab.
Nein, also die läuft in dem Fall kontinuierlich. Könnte ich jetzt mal durch den Grafiken auch zeigen, dass man die sozusagen immer lange läuft und dann wieder abschaltet. Also dieser Wert Pumpe geht wirklich 0 und dann auf den Wert 1, bis er läuft und dann wieder aus. Okay, das ist jetzt Wissen, dass ich mal reinstecken muss. Oder was ich halt gesehen habe. Oder was ich höre, wenn ich neben der Anlage stehe. Ne? Okay, aber das sieht man hier zum Beispiel, also irgendwie mehr Puffer würde mir helfen, wenn man mehr reinholen will. So, aber was jetzt auch nebenbei rauskommt, oh, ich habe hier Sonnenscheindauer. Naja, oder vielleicht sowas, was die Sonnenscheindauer ist. Jetzt lesen wir doch mal das ein, was von dem Deutschen Wetterdienst für echter Ding publiziert wird. Das findet man eigentlich quasi sofort, da gibt es dann irgendwie ein Datensatz von echter Dingen, für jede andere Wetterstation auch. Und das sind auch CSV-Dateien, kann man einfach einlesen. Und hier hinten das Einzige, was wir machen hier, Separatoren, sind Strichpunkte. Der zweite Spalte ist der Monat. Das muss man wissen, deswegen der Index Current 2. Und da ist auch ein Datum drin, das wollen wir auch parsen. Und da sind am Anfang noch irgendwelche Leerzeichen drin, die skippen wir. Und damit ist das Ding eigentlich eingelesen. Ich habe die beiden. Und jetzt ist jetzt der geniale Trick. Wenn man Zeitserien zusammenklebt, werden die auch aligned. Das heißt, sie können irgendwo anfangen und so weiter, werden aber die richtigen Monate miteinander sozusagen ausgerichtet. Das heißt, da muss ich jetzt auch nicht drum kümmern, sozusagen, dass ich hier den März auf den März treffe und so weiter. Das macht das Ding schon automatisch. So, und in der Spalte, da muss man die Dokumentation lesen, MoSDS, ist die Sonnenscheindauer in Stunden pro Monat drin. Und jetzt ploppen wir das mal gemeinsam. Oh. Ne? Da muss ich sagen, das läuft irgendwie ziemlich gut. Also sozusagen, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man so einfach mit der Connector über 45 Grad sozusagen so eine Grafik hinkriegt. 45 Grad ist übrigens genau die Temperatur, ab der wenn die Connector-Temperatur über 50 Grad ist und der Pufferspeicher noch nicht aufgeladen ist, auch gerade die, wo bei mir die Solaranlage anfängt zu pumpen. Deswegen bin ich auf die 45 Grad gekommen. Ja, und jetzt noch das Nerd-Feature dazu. Man kann das Ganze auch noch mit XKCD ausgeben. Das ist natürlich unbedingt nötig. Also das muss ich sagen, fand ich als der lustigsten Feature an dem ganzen Nerd-Plotlib. Gut. Ja, zurück. Nachkommen. Das habe ich jetzt eigentlich auch alles erzählt. Also die Zeitzonen gerechnet, Aggregation nach Uhrzeiten ausrichten, genau. Node Feature included. Gut, so lessons learned von dem ganzen Ding, dass ich das diesen Vortrag gemacht habe. Ich habe irgendwie im März angefangen, als irgendwie der Call for Papers war, habe das alles mal so vorbereitet, ja das geht und so weiter. Und habe das ja irgendwie nur maintainen müssen bis jetzt Juni. Derweil habe ich irgendwie Semantic Versioning zwischen 0.19 und 0.20 hat sich Pandas vorwärts entwickelt, dass die Dokumentation besser wurde, dass sie gruftige Features entfernt haben. Das Dumme ist aber, wenn man sowas lernen will, was sehr komplex ist, dann schraubt man halt mal Stack Overflow nach und da stehen dann halt auch alte Features drin. Und das ist sehr schwierig aus der Dokumentation zu erraten, dass es jetzt ein Feature ist, das noch nicht dokumentiert ist oder nicht mehr dokumentiert ist, was in Zukunft deprecated sein wird oder nicht. Ich habe jetzt inzwischen ein bisschen rausgekriegt, an was man sich halten muss, was gut funktioniert, aber die Software lernt gerade noch. Das merkt man auch an der Versionsnummer 0 vorne dran. Ist aber trotzdem, also sozusagen, wenn was nicht gleich um die kaputt geht, ist es rock solid, das Zeug. Aber es ist sozusagen featuremäßig, tut sich da schon noch ein bisschen was. Vor allem, was dann so geht, so diese Time-Grouper-Funktionalität auf Stunden und so weiter, das ist gerade was ganz Neues. Und also, okay. Bei Bookly ist noch viel schlimmer gewesen. Dokumentation war als zu dem Zeitpunkt quasi nicht existent. Inzwischen gibt es was. Und wie gesagt, vor 3 Tagen habe ich ein Update gemacht, da kam eine neue Bookly-Version. Plötzlich auf einmal tappen meine ganzen Skripte nicht mehr. Und ich habe gesagt, was ist da falsch? Bis ich dann darauf gekommen bin, dass die tatsächlich ihren kompletten High-Level-Layer an Charting entfernt haben und gesagt haben, nehmt was anderes. Was natürlich völlig inkompatibel ist zu dem, was wir haben. Also deswegen ist es Bookly auch ein bisschen bekippen.
Deswegen auch der Versionssprung, ne?
Ja, von 0.12.4 auf 0.12.6. Okay. Ja, also es war der von 0.12.5 auf 0.12.6 und das nächste wird 1.0 werden. Und das soll genauso werden, ne?
Das bietet dann gar nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und der Hammer war, gestern wollte ich die Daten vom Deutschen Wetterdienst mal aktualisieren und die haben auch ihr Datenformat verändert. Da denkt man, das ist so eine deutsche Behörde, die behält auf 20 Jahre lang ihr Datenformat. Nein, am 1. Juni hatten die ihr Datenformat geändert und ich musste mich auch erstmal lesen. Die Dateien heißen anders und vorher hieß die Spalte Sonnenscheindauer und jetzt heißt sie MoSDS. Also wo ist da der Fortschritt eigentlich? Naja, also es ist sozusagen, man muss agil agieren hier, ne? Ein bisschen Summary machen, also na gut, Citizen Science ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so Datenanalyse an den eigenen Daten macht doch einiges an Spaß und habe ein bisschen Erkenntnisgewinn sozusagen. Ja, ich habe dann sowas herausgekriegt, dass ich so pro Monat einen Mittelwert 300 Liter Öl spare. natürlich bei den jetzigen Ölpreisen sozusagen, und ich weiß, was das Ding auf dem Dach gekostet hat, wird sich das schwerlich rentieren, aber egal. Sozusagen der Komfortgewinn ist natürlich gewaltig. Es ist so, es gibt unglaublich mächtige Werkzeuge, die Open Source sind, die auch sozusagen von der Firma supported werden, dieses Anaconda, und die funktionieren eigentlich super. Die machen auch super Sachen damit. Rohdaten sind unglaublich wertvoll. Und wenn ihr Lust habt, mit den Daten und den Skripten rumzuspielen, die kriegt ihr aus dieser Webseite, könnt ihr alles runterladen, was ich gezeigt habe. www.oflevel.de/solar-notebook.tbz. Da sind die Rohdaten auch noch drin. Was ich jetzt nicht erzählt habe, was ich aber auch mal gemacht habe, Dask ist die Wucht in Tüten. Da nimmt das Pandas Interface und macht da gleich Multiprocessing automatisch drauf. Das heißt, es läuft nicht nur einfach auf einen Single Core, sondern auf einen Multicore. Dazu muss man natürlich genug RAM haben. Und es kann auch nicht komplett alles, was Pandas kann, aber es kann das meiste, was man am häufigsten braucht. Das heißt, wenn man ganz große Datenmengen hat, also große Datenmengen hat, dann kann man mit Dask arbeiten. Also hier die 3 Millionen Datenpunkte, das macht dann der Laptop hier noch so nebenbei. Also wenn man dann irgendwie so einen Faktor 10 hat, dann müsste man so was über Dask dann mal nachdenken. Was ich leider überhaupt nicht machen konnte, ist Skikit, das Machine Learning Toolkit, was auch Pandas halt oben drauf aufsetzt, wo man dann klassifizieren und das ganze Maschinenlernen-Algorithmen drauf loslassen kann, gruppieren nach Features und so weiter. Wenn man noch mehr Daten hat, verwendet man Apache Spark. Das ist gleich nicht nur eine Parallelisierung, sondern eine Verteilung auf ein Cluster. Und dann das Hübsche ist, dass man so eine Art SQL-ähnliche Sprache hat, um Daten zu extrahieren. Das macht dieses Gruppieren in Pandas ist manchmal ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, weil man dann aus Dataframes erstmal Series macht, die man dann wieder in Dataframes umwandeln kann. Das ist manchmal, muss ich sagen, verstehe ich das auch nicht so ganz, warum das jetzt genau das eine, diese Datenstruktur jetzt aus der anderen geworden ist. Das ist in Spark eigentlich meines Erachtens ein bisschen schöner gemacht. Dafür ist Spark auf der Einzelmaschine langsamer als Pandas. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal Pandas gearbeitet. Und es gibt dann für Spark angepasst genau auch so ein Notebook, das heißt dann Zeppelin. Das ist sozusagen, sieht sehr ähnlich aus wie Jupyter, kann manches besser, zum Beispiel man kann auch einfach mehrere Sprachen einfach so mit einem Gartenzaun oben reinschreiben, da haben wir ein SQL drin oder man eine andere Programmiersprache und kann die einfach mischen. Andererseits sind aber sozusagen die Integrationen mit Matplotlib wieder besser gesät, aber mit sowas wie Pyplot, ist dann wieder in Zeppelin wieder besser gemacht. Also hat alles so seine Vor- und Nachteile. Noch Fragen? Dankeschön für euer Interesse. Das auf meinem Kollektor auf dem Dach, der über 45 Grad meldet. Also das schafft er nicht durch eine normale Lufttemperatur.
Das Wasser im Speicher, wenn man jetzt Solar reintäte, könnte man den Überschuss besser ausnutzen.
Die Sache ist halt die, sozusagen, wenn ich einen größeren Pufferspeicher hätte, dann könnte ich zum Beispiel die sonnenlosen Zeiten, also wenn jetzt mehrere Tage dann danach nach dem Sonnenschein, also wie heute zum Beispiel, in der Nacht das Wetter schlecht wird, dann könnte ich halt wirklich 3, 4, 5 Tage oder eine Woche sozusagen dann komplett weiter ohne Ölfeuerung rauskommen. Bei mir ist es halt sozusagen nach einem Tag meistens aus. Ne? Das Wasser hält bei mir normalerweise einen Tag dann. Oder anders. Und sonst könnte ich halt vielleicht ein paar Tage mehr und das würde halt sozusagen Effizienz erhöhen. Dafür habe ich eine relativ große Kollektorfläche. Das heißt, selbst im Winter, wenn die Sonne wenig scheint, ist bei mir sofort das Wasser warm. Das ist die richtige Urteilung. Und dann hängt bei mir sozusagen direkt an der Warmwasserversorgung hängt die Waschmaschine dran und die Spülmaschine. Und da kriege ich halt quasi direkt die Wärme aus der Primärenergie. Das ist wesentlich effizienter, als wenn ich ein Atomkraftwerk, das Wasser in den Schweiz da oben tut, greenwashed, hier wieder zurück in, einspeist und ich das mit dem Strom dann wieder in der Waschmaschine warm mache. Ne? Okay, noch Fragen? Ich sage euch, Datenauswertung ist rein.